Volker, mal ehrlich, wie lange stehst du morgens vor dem Kleiderschrank?
Also viel zu lange und am Ende ziehe ich eigentlich immer wieder dasselbe an.
Dann solltest du mal bei Emily and Angel in Bad Soden-Allendorf reinschauen. Das Modehaus steht zwar in Bad Soden-Allendorf, aber das Herz schlägt im Eichsfeld. Und das Motto gefällt mir, gute Laune kann man zu fast allem tragen.
Von Größe 34 bis 52 findet dort jede Frau ihr neues Lieblingsoutfit. Und für Herren und Kinder gibt es natürlich eine schöne Auswahl.
Mode, die mit Liebe und Fachwissen ausgesucht ist. Also Sachen, die nicht auf jeder Stange hängen und trotzdem bezahlbar sind.
Kirchstraße 57 in Bad Soden-Allendorf. Und mit dem Code Grimms Brüder bekommt ihr 5% Rabatt auf euren nächsten Einkauf noch bis zum 15. September.
Emily and Angel, vorbeischauen und den neuen Look mitnehmen.
Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder.
Präsentiert von der VR Bank Mitte. Die Mitmachbank mit viel Herz für die Region.
Volker, die meisten Sendungen, die nehmen wir in der Kemenate auf. Aber heute nicht. Heute stehen wir mitten im Eichsfeld auf der Landesgartenschau 2026 in Leinefelde-Worbis unter freiem Himmel, bestem Wetter, mit echtem Publikum und ehrlich gesagt mit leichtem Kribbeln und Lampenfieber.
Ja, genau so geht's mir auch, Heiko. 172 Tage Landesgartenschau, über 1700 Veranstaltungen, 325.000 erwartete Besucher und das alles unter dem Motto Aussöhnung zwischen Stadt und Landschaft. Was das konkret bedeutet, wie man so ein Großereignis stemmt und was Kunst damit zu tun hat, das wollen wir heute mit zwei Menschen herausfinden lassen, die mittendrin stecken in diesem ganzen Prozess. Herzlich willkommen zur Live-Folge von Grimms Brüder.
Ja, Volker, ich würde sagen, wir fangen mit einer Dame an, die, ja, kaum jemand kann so viel über die Landesgartenschau berichten wie Daniela. Herzlich willkommen, Daniela Preis.
Ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass wir auch hier aufnehmen dürfen und dass das auch im Vorfeld so super geklappt hat. Wir haben uns kurz verständigt, waren sofort per Du und das hat unkompliziert, kann es eigentlich nicht funktionieren.
Ja, wir brauchten gar nicht die Frage stellen, sie oder du, das hat einfach so plopp, fertig war die Sache.
Ja, jetzt stell du dich einfach mal kurz vor und was hast du mit der Landesgartenschau zu tun?
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Daniela Preis und ich bin seit 2021 im Team der Landesgartenschau. Also nicht so ziemlich von Beginn an eigentlich. Wir haben die meisten Projekte hier miteinander gestemmt. Erstmal war es das Kernteam aus den städtischen Mitarbeitern. Dann kamen noch andere Mitarbeiter hinzu und so gestalten und ja, führen wir die Landesgartenschau jetzt durch.
Ja, welches ist jetzt genau deine Aufgabe hier auf der Landesgartenschau?
Oder dein Aufgabenbereich?
Mein Aufgabenbereich ist zum einen die Assistenz der Geschäftsführung. Also ich koordiniere sozusagen unsere Chefs. Ich koordiniere die Termine unseres Teams. Und natürlich organisiere ich auch zahlreiche Veranstaltungen, die so rings um diese ganze Landesgartenschau noch zu tätigen sind. Sprich die Eröffnungsveranstaltung, das Bergfest, dann die Abschlussveranstaltung, den Abschlussgottesdienst, gemeinsam natürlich mit der Kirche und natürlich auch zahlreiche andere Veranstaltungen wie Besuche von Firmen, von Institutionen, die hier auf dem Landesgartenschau-Gelände jetzt noch zahlreich stattfinden. Also wir haben jetzt noch circa 50 bis 70 sage ich mal, Aufträge zu erfüllen, wenn uns Institutionen und Firmen besuchen wollen hier auf dem Gelände.
Daniela, du bist die Assistenz der Geschäftsleitung. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Job, denn eine gute Assistenz erhöht die Produktivität eines Geschäftsführers um das Vierfache.
Ey, das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Du hast ja, glaube ich, auch in deiner Firma eine gute Assistenz,
die
Vicky.
Die schafft sogar das Sechsfache.
Das erzählen Sie jetzt bitte mal meinen Geschäftsführer.
Ja, Daniela, was ist denn das Besondere an der Landesgartenschau hier in Leinefelde-Worbis?
Also das ganz Besondere, was ich so sehe, ist wirklich die Herausforderung, die wir zu stemmen hatten, dass wir halt nicht auf ein bereits bestehendes Gelände zurückgreifen konnten. Also wir hatten hier wirklich arge Herausforderungen, denn auf der Fläche, wo wir jetzt hier gerade stehen, also im Bereich der Gartenstadt oder künftigen Gartenstand, standen früher 856 Garagen. Und der Bereich des Augartens, der hinter uns liegt, der war praktisch gar nicht begehbar, weil der war zum Teil auch noch im Privatbesitz. Bedeutet also zum einen, wir mussten erstmal Grunderwerb tätigen. Wir mussten hier die 856 Garagen zurückbauen, was eine arge Herausforderung war. Und wir mussten natürlich im Anschluss daran natürlich auch die ganze Medienerschließung tätigen, was bei anderen Landesgartenschauen bereits schon der Fall gewesen ist.
Mhm. Daniela, so eine Landesgartenschau beginnt ja nicht erst mit der Eröffnung, ganz logisch. Man kann ja nicht sagen, man macht das Tor auf und alle freuen sich, es wachsen schöne Blümchen. Wann ging es denn genau mit den ersten Planungen für diese Landesgartenschau los?
Eigentlich schon im Zuge der, sage ich mal, Bewerbung. Dann wurden ja sozusagen die Pläne erstellt, es wurden Ausstellungskonzepte entwickelt und natürlich ging es dann weiter. Wie führt man dieses Projekt durch nach, sage ich mal, dem Sieg? Wir haben ja gegen 4 Städte sind wir hier angetreten. Wir haben den Sieg davongetragen. Wir waren dann eben Ausrichter der Landesgartenschau unter der Federführung damals noch von Gerd Reinhardt. Marco Kruse hat das dann fortgeführt und letztendlich Jan Christian Zwinkmann sozusagen mit uns zum Erfolg geführt. Und ja, wie gesagt, also eigentlich seit 2016 und 2018 haben wir dann sozusagen gewonnen und seitdem ging es schön los. Planung etc. Alles, was dazugehört.
Also hier nebenbei, ich bin etwas abgelenkt. Wir sind eingeladen worden von der Stadt Heilbad Heiligenstadt, heute hier den Podcast vorzuführen oder aufzuzeichnen. Und jetzt weiß natürlich der Rüdiger Eckhardt, dass wir ja eine Tradition verbinden hier bei unserem Podcast, nämlich den Genuss von Likör. Und im Pavillon vom Eichsfeld, da gibt's auch nicht nur Wurst, sondern auch regionalen Eierlikör, der aber heute etwas schwergängig aus der Flasche zu bekommen ist. Aber Rüdiger, du machst das super. Und es ist schon mal ein Vorteil, der hat so eine Öffnung wie so eine Ketchupflasche. Also da kommt ordentlich was raus und das ist ihm auch eben tatsächlich gelungen, ja, dass da ordentlich was abging. Und ja, Daniela, du hast schon einen eingeschenkt bekommen, ordentlich abgefüllt. Dankeschön, Rüdiger. Und natürlich super. Jetzt auf die Landesgartenschau. Ciao.
Ein kleines Schnäpschen.
Ein kleines Likörchen. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Der geht nicht nur schwer aus der Flasche, der geht auch schwer aus dem Becher. Aber er schmeckt sehr, sehr lecker.
Sehr, sehr lecker. Ja, genau.
Also in unserer Jugend war das immer so Mode, dass man den gesamten Becher gefüllt in den Mund genommen hat. Okay. Und musste dann das Ganze auseinanderdrücken. Ja, das sah manchmal nach einer großen Sauerei
aus. Das habe ich aber das letzte Mal zu einer Weihnachtsfeier gesehen, auf der wir beide waren. Da hat der Geschäftsführer das Ding sich so in den Kopf gestellt und hat das dann weggenossen quasi. Daniela, wie kam man denn auf das Thema Aussöhnung von Stadt und Landschaft?
Ja, ich denke mal, das sagt ja unser Gelände schon aus, ne? Wir befinden uns ja hier auf einer Stelle, wo später nochmal Wohnbebauung stattfinden wird. Das heißt also, dieser ganze Themengartenbereich wird zurückgebaut. Die Wegestrukturen sind schon angelegt, die Medien sind schon vorhanden. Und hier entsteht sozusagen nochmal ein Stück Wohnbebauung, nochmal ein kleiner Stadtteil, sozusagen die Gartenstadt. Und der hintere Bereich ist ja sozusagen nicht zugänglich gewesen, der Augarten, und man erschließt sich sozusagen jetzt den Raum in die Natur. Ja, das ist der Blick in den freien Landschaftsraum und deswegen die Aussöhnung zwischen der Stadt und der Natur oder der Landschaft.
Also es kann sein, dass an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, ein Haus stehen wird.
Definitiv.
Also egal, wer hier hinzieht, der muss mehr bezahlen, weil wir haben hier wir haben hier aufgezeichnet.
Was waren denn eure größten Herausforderungen so oder größten Hürden in dieser gesamten Planungsphase?
Da gab es mehrere. Also Herausforderungen ist schon das richtige Wort, denn wenn wir das nicht bewältigt hätten, hätten wir die Landesgartenschau so nicht durchführen können. Also wir sind haben die Herausforderungen natürlich angenommen. Zum einen war es natürlich der Rückbau, damit hat es ja begonnen, der 856 Garagen. Das heißt, die Besitzer mussten ja ihre Garagen räumen. Sie wurden danach abgetragen.
Das hat nicht jedem gefallen.
Das hat bei Weitem nicht jedem gefallen. Also ich möchte jetzt die Wörter nicht in den Mund nehmen, weil das war meine Aufgabe, was ich da an den Kopf geschmissen bekommen habe für Bezeichnungen. Also es war mitunter nicht immer ganz fein und auch unser Geschäftsführer Herr Nolte hatte mitunter mit argen Widrigkeiten da zu kämpfen, weil er war zum damaligen Zeitpunkt der Bauamtsleiter der Stadt Leinefelde-Worbis und das hat schon einen riesen Shitstorm hier gegeben, ehe wir diese sozusagen dem Erdboden gleich gemacht haben, aber wir haben ja auch Ersatz geschaffen. Es ist ja ein neuer Garagenkomplex mit nochmal 255 neuen Garagen entstanden. Und das war eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung, natürlich der Grunderwerb. Dann erklären Sie dann mal einer Privatperson, dass sie jetzt mal bitte ihr Land hergeben soll, ja, für eine Landesgartenschau. Natürlich die Widrigkeiten, sage ich mal, mit den ganzen wirtschaftlichen Situationen. Denn wir hatten hier ja eigentlich schon Investoren geplant, die zur Landesgartenschau Häuser entstehen lassen wollten. Ja, der Ukraine-Krieg, die ganze wirtschaftliche Situation kam dazwischen, sodass das halt nicht funktioniert hat. Das heißt, wir mussten dieses Gelände nochmal neu anfassen und nochmal neu beplanen. Das war eine weitere Herausforderung. Dann haben wir das Thema Archäologie. Okay. Das hat uns dann insgesamt 6 Monate Zeitverlust gekostet und damit die Verschiebung um ein Jahr. Also das heißt, an bestimmten Stellen standen die Bagger dann still und die Archäologen haben erstmal sich ausgetobt, sage ich jetzt mal.
Da gibt es auch was zu gucken, ne?
Da gibt's was zu gucken im Augarten, ja. Und das ist nicht unerheblich, sage ich mal, denn die Wüstung Kerode ist mitunter die größte zusammenhängende Wüstung, die man in Thüringen entdeckt hat. Und wir haben so ziemlich den zentralen Mittelpunkt hier gefunden auf unserem Gelände. Das heißt, die Kirchenanlagen nebst Kirchenmauer, verschiedene Grubenhäuser und den Mühlenstandort, was uns natürlich im Nachgang darin bestätigt hat, dass wir unsere Urne, die wir wieder in ihr ursprüngliches Bett zurückverlegt haben, genau auch an der richtigen Stelle wieder postiert haben sozusagen.
Okay. Also ich denke mal, klar, wenn es so ein bisschen ja Stress mit Anwohnern und ne, Eigentümern gab oder Mietern, dann ist es ja vielleicht, wenn man jetzt hier über das Gelände geht und das wirklich blühende Landschaften haben wir hier jetzt wirklich umgesetzt.
Das muss man sagen.
Dann ist es auch so ein bisschen Aussöhnung vielleicht mit dem einen oder anderen Skeptiker, oder?
Das auf jeden Fall, denn wir haben ja vor der Landesgartenschau schon mehrfach auch Baustellenführungen hier durchgeführt, sodass wir den Anwohnern oder überhaupt den Interessierten immer mal die Möglichkeit gegeben hat, sich schon im Vorfeld zu informieren. Und wir haben dann ab 2026, auch Ende 2025 schon festgestellt, dass diese absolute Negativstimmung, die ja teilweise auch vorgeherrscht hat, sie schaffen es sowieso nicht und was dann alles kam und dann so ein bisschen gekippt hat. So ein bisschen in eine neutrale Stellung, halb so und dann kurz vor Eröffnung der Landesgartenschau war es wirklich dann überwiegend positives Bild und spätestens seit der Eröffnung, wo die ersten auch hier drüber gelaufen sind, war es glaube ich eindeutig, denn das Gelände, haben wir gestern gehört, gestern war eine Veranstaltung von unseren grünen Verbänden, die mitunter gesagt haben, es hat schon Bundesgartenschau-Niveau, was die Themengärten und was die Gestaltung hier anbelangt.
Ja, tolles Kompliment.
Und wir mussten vorhin feststellen, dass die Landesgartenschau ja auch Retter von der Weißen Flotte geworden ist. Wenn in der Elbe schon kein Wasser mehr ist, dann steht das Zelt zwar hier auch im Trocknen, aber hier können sie noch wenigstens was verkaufen.
Ja, das stimmt wirklich. Also die haben wirklich da in Dresden wirklich sehr, sehr zu kämpfen. Also die haben auch 100-jähriges Bestehen dieses Jahr und ihre wahnsinnsgeplante Jubiläumsveranstaltung ist nicht ins Wasser gefallen, aber es kann halt nicht stattfinden, weil kein Wasser da ist.
Also nix Elbe in Flammen oder sowas.
Nee, leider nicht.
Daniela, im Wort Landesgartenschau steckt das Wort Garten. Wer hat denn die Herrschaft über die gärtnerische Planung?
Also zum einen waren das natürlich unsere Planer, die also ein Planungsbüro, die das hier mit gestaltet haben. Und zum anderen natürlich unsere gärtnerische Abteilung und unser Gartenleiter, der Andreas Kenzler, der maßgebend dazu beigetragen hat, dass eben alles noch an Ort und Stelle kam und der sich wirklich auch sehr, sehr gut auskennt und der hier wirklich alles im Griff hat, würde ich sagen.
Ja, als Assistenz der Geschäftsführung müsstest du eigentlich wissen, wie viele Pflanzen und wie viele Bäume hier auf dem Areal gepflanzt wurden.
Ja, super. Jetzt habt ihr mich natürlich auf den linken Fuß erwischt.
In der Vorbereitung diese Woche sagt Daniela, frag mich nicht nach Zahlen. Jetzt kommt Holger um die Ecke und fragt
also
gleich natürlich,
die,
ja, wie
die
viel.
Die Zahl, die ich euch beantworten kann, dass ich auf dem Areal einschließlich aller Nebengelände weit über 1 Million Blumenzwiebel in der Erde versunken sind, sage ich jetzt mal, zum Teil auch im Januar, Februar, wo hier Schnee lag, ohne Ende, wo es kalt war, standen die Kollegen hier draußen, haben den Schnee an die Seite geschoben, haben die Blumenzwiebeln versenkt, Schnee wieder drüber, denn es ist ja auch so eine Schutzschicht. Also das weiß ich, aber bitte fragt mich jetzt nicht, wie viel Stauden, Rosenpflanzen, Dahlien etc. hier pp. Auf
wenigstens
dem Gelände,
Bäume.
Gelände stehen. Selbst da bin ich etwas überfragt, weil alleine im Augarten haben wir 146 Obstbäume gepflanzt, eine nagelneu angelegte Streuobstwiese. Hier auf dem Gelände stehen zum Teil verankerte Bäume, die hier verbleiben und andere, die entnommen werden und in unsere Ortsteile wandern. Ja, also bitte macht mich nicht mit Zeit. Es tut mir leid.
Du sagtest schon, die Bäume wandern dann in die Ortsteile, werden umgesetzt. Du hast uns das auch schon erklärt. Die haben so eine Schutzschicht, die haben so einen weißen Anzug quasi an über ihre Stämme und sind auch anders angepflanzt, also so, dass man die umsetzen kann. Was passiert denn mit dem Rest? Fährt dann der Häcksler vor?
Nein,
oder?
Nein, definitiv bei uns nicht. Das haben wir diese Woche erst beschlossen. Und zwar beginnen wir jetzt natürlich schon mit der Strukturierung des Rückbaus nach dem 11.10., nach der Abschlussveranstaltung und nach dem Abschlusstag natürlich. Und das, was ihr hier jetzt ringsrum seht, also in unserer sogenannten Gartenstadt, wurde ja zum Teil von Firmen angelegt. Die bauen ihre Gärten natürlich wieder zurück, denn es ist ja ihr Eigentum. Mhm. Der Rest, der uns gehört, haben wir jetzt beschlossen, das machen wir nicht. Also nicht hier Baggerschaufel, ne, Schredder und dann verschwindet hier alles. Nein, wir entnehmen die Pflanzen. Dank unserer zahlreichen Ehrenamtler, die uns dabei auch unterstützen werden, werden dann Kisten gepackt. Also es kann sich keiner aussuchen, welche Pflanzen. Es kommen dann eben ein bestimmtes Sortiment an Pflanzen hinein. Und gegen eine Spende kann man die sozusagen dann erwerben.
Es geht halt nicht um das Wirtschaftliche, es geht einem halt um das Herzblut, was
ja, genau, das ist uns ganz wichtig, weil das ist eigentlich so, haben wir jetzt gehört von anderen Landesgartenschauen, natürlich auch von unserem gärtnerischen Leiter, dass es eigentlich üblich ist, dass hier sozusagen die Bagger durchfahren und dann war es das einfach und das möchten wir einfach nicht.
Das ist schön.
Ich sehe aber im Hintergrund hier auch weiße Stämme ohne Blätter obendran.
Ja, genau, das ist leider passiert aufgrund der Witterungslagen, dass die Bäume abgängig waren und dass die jetzt erstmal sozusagen gekappt haben. Mhm. Denn braune Bäume machen auch kein gutes Bild.
Nee,
und
sieht doof aus.
Ja, sieht ein bisschen doof aus. Und ja, es tut uns auch leid. Also es ist leider passiert. Also das Wetter hat uns eh ein bisschen mitgespielt.
Volker hat ein super Auge. Ich hätte es als gestalterisches Element gesehen.
Wir sehen das jetzt auch so, ja, tatsächlich.
Ja, da drängt sich natürlich sofort der nächste Punkt auf. Wie viele Gärtner sind denn hier eigentlich zuständig, um das alles in dem jetzigen Zustand so zu erhalten? Ich denke nur an die vergangenen Wochen, wo es knalle Hitze war. Da muss doch hier kubikmeterweise das Wasser drauf geflossen sein.
Ist es. Und da sage ich ein riesengroßes Dankeschön an unseren städtischen Bauhof, weil die sind täglich ab 5 Uhr frühs hier im Einsatz, weil um 10 öffnet das Gelände. Da müssen hier alle Fahrzeuge von Bord. Bei der ganz großen Hitze hat man das natürlich gar nicht geschafft, frühs um 5 dann die Sprenger anzuschließen. Die sind dann immer weiter gewandert. Aber trotzdem wurde dann im Laufe des Tages auch mit Gießwagen noch gegossen. Und wir haben neben unserem städtischen Bauhof die Firma LGM aus Mühlhausen hier an Bord, die hier auch für die Pflege mit zuständig sind. Und das sind ganz, ganz tolle Mitarbeiter. Und natürlich auch in den Themengärten sozusagen die eigenen Firmen, ne, die dann eben auch für ihre Pflege dann verantwortlich sind.
Daniela, was waren denn die schönsten Momente bis jetzt?
Also mein schönster Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, und da musste ich auch die ein oder andere Träne vergießen. Der Bürgermeister hat mich dann auch in den Arm genommen und hat gesagt, ich kann nicht verstehen, war natürlich, als die Tore hier aufgingen. Ja, nach so langer Zeit, nach den Verschiebungen, nach all diesen Herausforderungen, die dann letztendlich bewältigt wurden und 5:10 der letzte Wagen hier vom Gelände runterfuhr, war das natürlich ein ehrfürchtiger Moment und wir waren so dankbar. Es waren so viele Besucher vor dem Tor, als es aufgemacht wurde. Das war einfach überwältigend und das ist natürlich demütig für mich und auch, sage ich mal, eine gewisse Art von Ehrfurcht. Ja, also es war schon ganz, ganz was Besonderes.
Und gab es so auch noch mal ein paar...
Natürlich,
Momente,
also es
wo
gibt
du sagst,
immer,
Mensch, das war das,
ja,
ey.
Zu allen Veranstaltungen, also wenn man hier so die Gäste beobachtet hat und wenn man gesehen hat, wie viel, sag ich mal, Positives auch uns entgegengeschlagen ist. Ihr seid so freundlich, ihr seid so nett und das läuft alles hier und das ist alles so unkompliziert. Die kleinen Wehwehchen, ja, okay, die hat sicherlich jeder. Das ist halt einfach so, aber das sind wirklich ganz wunderbare Momente. Gestern auch wieder so viele... Ja, sage ich mal, zahlreiche Leute hier auf dem Gelände und jeder sagt dann, ihr habt tolle Ehrenamtler, ihr seid toll als Team und ihr funktioniert halt und das finden wir natürlich richtig schön.
Ja, du hast eben von den Highlights gesprochen. Sicherlich gab es doch auch die eine oder andere Katastrophe hier.
Ja.
Schon während der Durchführung.
Ja, gab es. Und zwar hat uns das Wetter wirklich übelst mitgespielt an zwei Ereignissen. Das war einmal am 5. Mai. Und am 17. Juli, wo hier wirklich Land unter war, also wer das Gelände kennt, unten an der Ohne, wir haben wirklich die Flächen ringsrum nicht mehr gesehen. Die waren total überflutet. Am 17. Juni stand unsere Blumenpluck unter Wasser, unser Gärtnermarkt stand unter Wasser, unser Büro, was sich hier befindet, stand unter Wasser. Danke, danke, danke an die vielen fleißigen Helfer, an die Freiwillige Feuerwehr. Wir durften am anderen Tag 10 Uhr wieder das Gelände öffnen. Es war alles wieder bereinigt und sauber.
Eben fiel ein Stichwort: Blumenpluck. Ne, dann, wer das vielleicht nicht kennt, sich nichts vorstellen könnt, kann, wir wurden ja bislang in schon 74 Ländern gehört. Wenn wir sagen, Blumenblock, also da werden die en bloc gepflanzt, gesät, oder was ist der Blumenblock?
Der Blumenblock ist wirklich was ganz Besonderes und zeichnet uns einfach aus, weil wir haben, das ist die eine Besonderheit, das sage ich jetzt gleich, haben unsere floristischen Ausstellungen und künstlerische Ausstellungen nicht in einer Halle wie sonst, sondern wir haben die in einem wirklich heruntergelassenen und auch heruntergekommenen, sage ich jetzt mal manchmal auch schon, Wohnblock aus DDR-Zeiten, der wirklich dem Abriss eigentlich geweiht war, jetzt umstrukturiert wurde. Da sind unsere floristischen Ausstellungen. Wir konnten ja Christopher Ernst, dem deutschen Meister der Floristik und Sechsten der Weltmeisterschaft, für uns gewinnen. Der macht sozusagen 11 floristische Schauen. Und es sind ganz, ganz viele künstlerische Schauen auch zu besichtigen. Und ganz oben im 5. Stock eine alte Nostalgiewohnung aus DDR-Zeiten. Mit allem Inventar, was man sich so damals vorstellen kann.
Und das kann man besichtigen, wenn man hier Eintritt gezahlt hat.
Genau, das kann man besichtigen, wenn man Eintritt bezahlt hat. Da ist auch ein Fahrstuhl dran, sodass auch beeinträchtigte Menschen da den Block und die Ausstellung besuchen können. Und das zweite Besondere ist unser Gärtnermarkt, der sich vor dem Blumenblock befindet. Das befindet sich sonst auch immer auf dem Gelände, also auch im Bezahlbereich. Bei uns ist das nicht so. Also bei uns kann jeder den Gärtnermarkt besuchen.
Okay.
Also ich war mit meiner Frau schon mal hier auf der Landesgartenschau natürlich. Und wir haben uns auch besonders auf den Block gefreut, weil uns viele Leute gesagt haben, da müsst ihr unbedingt mal hin. Wenn ihr so eine alte DDR-Wohnung mal sehen sollt, wie das damals war.
Du hast ja mal in Blocke gewohnt.
Und ich habe in so einer Wohnung gewohnt und habe genau alles wiedergefunden und habe mir so gedacht, was sind das für kleine Butzen gewesen. Ja? Aber es war damals, Gerd Reinhardt hat es uns erzählt, eine hochbegehrte Wohnung. Es kam warmes Wasser aus der Wand. Das war was ganz Besonderes.
Da können wir vielleicht schon mal spoilern.
Genau.
Die Folge mit Gerd Reinhardt kommt Ende September raus. Also da kann man, ich glaube am 28. September, wenn das ein Montag ist, der hat auch sehr, sehr viel berichten können.
Das glaube ich.
Daniela, was erwartet die Gäste noch in der verbleibenden Zeit bis Mitte Oktober?
Na, wir haben ja jetzt gerade, oder wir sind ja jetzt mittendrin in unseren 14-tägigen Ballonwochen. Mhm. Das ist auch so ein Highlight bei uns. Also seit letzter Woche lief das schon an, sind fast täglich aufgrund der Wetterlage, sind ein paar Flüge ausgefallen oder Fahrten, nicht Flüge. Die starten dann immer entweder hier direkt auf dem Gelände oder in unserem Zweitgelände in der Nähe des Lunaparks und gehen dann hier mit 7, 8 bis 10 Ballons in die Luft. Und heute Abend findet vor der Veranstaltung schon das Ballonglühen hier auf dem Gelände statt und natürlich dann gegen Abend nochmal und das Ganze vollführt sich dann morgen nochmal. Dann haben wir unser Oktoberfest noch, was wir hier feiern werden. Dann haben wir noch zahlreiche andere Veranstaltungen, die jetzt hier laufen natürlich und dann leider ist es dann schon soweit unsere Abschlussveranstaltung.
Aber da wollen wir noch nicht dran denken.
Nein, da denkt man
noch
nicht dran.
Der 11. Oktober ist noch ein Stückchen hin. Und wir freuen uns. Ich glaube, wir werden auch nochmal herkommen. Zumindest mit meiner Schwiegermutter. Die muss auch nochmal hier. Also
Oma muss nochmal her. Drüber weggejagt werden.
Also es ist ja für viele ältere Menschen und Menschen auch mit Beeinträchtigungen natürlich auch hier gesorgt worden. Also wir können nur alle einladen, hierher zu kommen nach Leinefelde-Worbis auf die Landesgartenschau. Jedes Mal, wenn ich abends Thüringen-Journal gucke, wir werden unterstützt von der Landesgartenschau Leinefelde-Worbis. Cool, im Eichsfeld, an der A38. Ich habe gut aufgepasst.
Richtig, das stimmt wirklich.
Und jetzt wissen wir, wie viel Arbeit die in dieser Gartenschau steckten. Und Dankeschön, Daniela, dass du Einblicke gegeben hast. Und wir wissen, dass auf dem Gelände weit mehr passiert als nur Blumen gucken. Also hier ist relativ viel und wir können ja unserem heutigen Sponsor, der Stadt Heilbad Heiligenstadt, nochmal danken und darauf hinweisen, dass auch der Eichsfeld-Pavillon ja super einlädt, um auch mal vielleicht die ein oder andere Stracke sich hier
sehr, sehr begehrt. Haben wir gestern erst wieder festgestellt. Ja, wir hatten ja wirklich gestern wirklich viele Leute hier auf dem Gelände. Also wegen Überfüllung geschlossen, mussten wir manchmal schon sagen. Also es hat keiner mehr reingepasst.
Ja, und es gibt auch noch andere Dinge, die hier passieren. Und ein weiterer Gast steht schon in den Startlöchern, der ja auf seine eigene Art hier zur Landesgartenschau beiträgt.
Ja, Daniela, du hast es ja vorhin schon gesagt. Im Blumenblock gibt es Künstler, die sich hier präsentieren. Und wir haben einen hier, nämlich Christoph Haupt, Künstler. So steht es einfach hier, Christoph Haupt, Künstler. Was er genau hier macht, lassen wir ihn am besten selbst erzählen. Schön, dass du da bist, lieber Christoph.
Hallihallo, vielen lieben Dank.
Ja, Christoph, uns bist du natürlich in Heiligenstadt und Umgebung bekannt, aber stell dich einfach mal ganz kurz selber vor.
Ja, also mein Name ist Christoph Haupt und gebürtig komme ich aus Bad Langensalza und war dann von dort an unterwegs. Bin aufgewachsen in so einem relativ kleinen Kaff namens Groß-Welsbach und mit Kaff, das will ich gar nicht negativ deuten mittlerweile oder inzwischen, bin ich doch wieder ganz froh, dort mal so, auch so eine kleine Auszeit zu nehmen, weil ich eben dort aufgewachsen bin, dementsprechend diese Region auch gut kenne. Und von dort aus ging es dann einfach weiter und jetzt stehe ich hier bei euch.
Ja. Christoph, du bist Holzbildhauer, ist das richtig? Ist das die richtige Bezeichnung?
Das ist richtig. Ich habe immer ich habe mir angewohnt, einfach das Ganze so ein bisschen abzukürzen und sage einfach, ich bin einfach Künstler. Ich glaube, damit kommt man ganz gut klar. Und wenn ich dann wirklich erzählen soll, was ich tue, dann dauert das Ganze ein bisschen länger, denn ich bin ja nicht nur Holzbildhauer gelernt, sondern habe dann nochmal 5 Jahre Kunst studiert in Weimar an der Bauhaus-Uni. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz guter Eingang in das Thema, was der Blumenblock auch angeht, denn da stellt ja auch nicht nur meine Wenigkeit aus, sondern auch ein paar Künstler der Bauhaus-Universität und das hat mich ganz besonders gefreut, so ein bisschen auf eine andere Art und Weise doch wieder zusammenzukommen.
Hm. Hat das einen besonderen Grund, Holzbildhauer? Ich meine, ich bin bildend, also was die bildende Kunst anbetrifft, finde ich die totale Blinse. Ich könnte mir vorstellen, also meine Motivation wäre, wenn es nicht hinhaut, dann habe ich wenigstens abends noch eine warme Bude, weil Holz ist ja...
Da gibt es eine lustige Anekdote. Mein Vater hat mal vor Jahren zu mir gesagt, Christoph, du machst da immer so viel Arbeit und investierst so viel Kraft in deine Arbeiten. Wärst du Bäcker geworden, dann könntest du den Scheiß noch fressen, den du machst. Aber so geht's halt nicht. Und da sage ich, naja gut, aber wie du sagst oder wie ihr sagt, ne, ich könnte das immer noch verbrennen und dann habe ich zumindest ein paar warme Stunden.
Ja.
Ja, aber was ist die Grundintention? Ich glaube, man spürt es irgendwo schon immer. Es hört sich jetzt alles kitschig an, wie man auch anfangen kann. Aber ich mache das schon eine ganze Weile. 2005 habe ich dann nur angefangen, den Entschluss zu fassen, ein Bildhauer zu werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich auch nicht, was ich vorher machen könnte oder wie ich mich vorher ausdrücken sollte. Denn ich war vorher auf einer Schule, die auch nicht ganz so einfach war. Meine ganze Schulzeit war nicht gerade so prickelnd, von der ich da unbedingt schwärmen würden wollen. Aber was will man dann machen? Habe nicht den Hauptschulabschluss so richtig gepackt und hatte dann so ein Abgangszeugnis und dann wollte ich aber unbedingt Künstler werden und da stand halt im Raum, wie wirst du das? Und dann ging das halt über den Weg eine Ausbildung, angefangen in Bischofsheim, dann später den Meister noch gemacht in Empfertshausen und dann ein paar Jahre selbstständig gewesen, also immer noch, aber mit kleinen Unterbrechungen. Ich habe in der Galerie in Fulda noch gearbeitet und da auch gelebt 5 Jahre lang, dann auch unterrichtet und so weiter und da könnte man jetzt Stunden erzählen. Und dann, wie gesagt, bin ich dann irgendwann hier gelandet in Heiligenstadt und dort lebe ich und arbeite ich jetzt. Einer von meinen beiden Arbeitsstätten sozusagen, meinen Lebensmittelpunkten.
Also lernen wir daraus, auch mit einem nicht so ganz prickelnden Hauptschulabschluss kann man studieren und kann was werden.
Ja, man liegt ja erstmal an jedem selber. Das entscheidet man ja nicht, glaube ich, selber, ob man irgendwo damit was geworden ist. Also ich fühle mich ganz glücklich und wohl und kann mir auch nichts anderes vorstellen, wie das, was ich nun mal mein Leben lang schon tue. Und von daher hatte ich ein Ziel im Auge oder irgendwie so eine Empfindung oder Intention und das habe ich einfach nicht mehr verloren und dann bis hierher erstmal.
Ich glaube, das berühmteste Werk von dir für alle so im Raum Heiligenstadt ist die Regentrude.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Wir beide sind Stadtführer und ich mache immer die Stadtführung an der Regentrude vorbei. Und ist ja nun ein Auftragswerk gewesen.
Mhm, genau.
Was ist schöner, einfach drauf loszulegen oder irgendwie eine Vorstellung eines Auftraggebers umsetzen zu müssen?
Immer kann ich gnadenlos sagen, immer schöner frei zu arbeiten und das verfolge ich bis heute und natürlich, keiner kommt auf die Welt als Künstler und ist gemachter Mann und hat unglaublich viel Geld, irgendwo muss es auch herkommen und für mich war dann eben diese Geschichte, okay, dann ist es eine Art Kompromiss. Ich versuche ein bisschen meine künstlerische Sprache, mein Ausdrucksmittel dort mit reinzubringen und läuft natürlich, wie jetzt manchmal auch noch, über Auftragsarbeiten, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Also absoluter Befürworter, aber für mich selber würde ich sagen, es ist immer viel, viel schöner, einfach drauf loszulegen. Denn es gibt so zwei Arten. Manche kommen zu mir und sagen, wie es auch bei der Regentode der Fall war, du hast künstlerische Freiheit, da legen wir Wert drauf, es muss ein bisschen gekoppelt sein an diesem Märchen und der Rest, da bist du frei. Und das macht natürlich eine viel schönere Arbeit, da gleich loslegen zu können und mit Entwürfen und was alles dazugehört, als würde man sagen, ich habe hier eine ganz konkrete Vorstellung, so soll das werden und dann ist man aber auch, dann ist man zumindest bei mir falsch, dann ist man reiner Dienstleister in meinen Augen und das hat dann weniger mit dem eigentlichen kunstschaffenden Prozess als solches zu tun. Und den lebe ich nun mal. Und von daher war es eine Auftragsarbeit, aber eben mit dem großen Aber versehen, dass ich künstlerische Freiheit hatte. Und jetzt steht sie da.
Also wenn man deine Kunstwerke sieht, was mir besonders auffällt, auch bei der Regentrude sieht man das. Das Gesicht ist so natürlich und auch ein anderes Kunstwerk fällt mir da sofort ein, wo man denkt, gleich bewegt sie sich. Also es ist so natürlich, also dem wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Und das ist ja eigentlich ein Gottesgeschenk, dass du kein 1er Abi in der Schule hattest, weil sonst wärst du vielleicht auf diese Idee gar nicht gekommen.
Hätte ich BWL studiert so sein. Oder so.
Ja, genau.
Hätte irgendwie anders versucht, mir es auf jeden Fall so hart wie möglich zu machen. Ne?
Ja, mir fallen da nur zwei Figuren ein. Heiko, genau wie du es gesagt hast, wo man davor steht und sagt, gleich fängt sie an zu lachen. Mhm. Und das ist die Regentrude in Heiligenstadt. Und jetzt kommt's, die Nofretete.
Ah.
Hast du schon mal vor der Nofretete gestanden? Genau diesen Eindruck hast du da. Gleich geht's los.
Na,
gleich
fängt sie an zu lachen. Ja, ich kenne ihren ja. Büstenausdruck zumindest, ja.
Woher nimmst du eigentlich die Inspiration für deine Werke und wie entsteht eigentlich so eine komplette Skulptur?
Das ist eine inzwischen auch sehr spannende Frage, die ich am Anfang immer gar nicht so beantworten konnte. Und auch jetzt ist es ganz einfach so, dass ich darauf keine Antwort habe. Die meisten, glaube ich, wollen hören, auch das ist jetzt der Künstler, so am Mühlrad ein Stück Käse und Rotwein und wartet irgendwie, bis so eine inspirierende Muse da herläuft, ist bei mir gar nicht so. Also neulich war es, glaube ich, morgens um 2 Uhr bin ich aus dem Bett aufgestanden, einfach mich in die Küche gesetzt, weil ich gerade eine Idee hatte. Und dann musste ich die aufzeichnen, weil ich auch dazu neige, die auch wieder zu verlieren, weil ich viele Ideen habe, verliert man auch viele Dinge. Und die erste Geschichte ist, dass ich eigentlich immer von so einer Empfindung heraus arbeite. Also irgendein Stimmungsfeld, ausgelöst durch alles mögliche Bilder, Medien, gesellschaftliche Zustände, Tradition, alles das, was man auf irgendeine Art und Weise versucht zu hinterfragen. Da geht es dann eigentlich los, dass als allererstes eine Empfindung da ist und die puppt sich dann irgendwann vielleicht als Idee. Das ist so dann schon mal der gute Ausgangspunkt. Wenn ich die Idee habe, dann regle ich meistens, welches Material steuere ich an? Ne? Ist es jetzt Holz? Sind es jetzt große Installationen, die ich auch mache? Also lasse ich die dann irgendwie mit der Drohne abfliegen? Gibt es davon nur ein Foto? Möchte ich, dass Leute dabei sind? Oft will ich das nicht und arbeite für mich da im Stillen hin oder dann auf großen Feldern, wo ich genau weiß, dass da jetzt gerade keine Leute kommen. Werde ich dann meine Arbeiten durchführen und ein ganz kleines Team nur hat dann wirklich Einblick in den Schaffensprozess, den ja ansonsten ja nur ich habe. Genau.
Christoph, Rüdiger hat Vorsorge getroffen, dass wir jetzt anstoßen können.
Das ist sehr schön.
Auch ein Eierlikörchen für dich zum Wohl.
Vielen Dank. Also ich habe gehört, es gibt Eierlikör, dann bin ich da.
Auf die Kunst.
Dankeschön.
Wir hatten ja gesagt, eines der prägendsten Werke, die du gemacht hast, ist die Regentrude, haben wir gerade von gesprochen. Hast du in anderen Städten auch irgendwelche Skulpturen gemacht, wo die natürlich sagen, zum Beispiel Langensalza, Mensch, das ist unser Ding hier.
Unser Künstler.
Unser Künstler.
Noch nicht. Kein eigenes Werk. Es läuft dann eher über Ausstellungen. Also da gibt es schon ein paar Städte, wo dann Arbeiten vermutlich in irgendwelchen Privatwohnungen stehen, natürlich, aber noch keine. Große, wie jetzt nehmen wir mal an hier den Stadtplan, der relativ bekannt geworden ist in Heilbad-Heiligenstadt, also keine Bronzeskulpturen oder Holzfiguren, ist das die einzige. Nein, halt, ich muss lügen, Fulda glaube ich noch. Es gibt in Fulda oder zumindest in Ludwigslust jetzt mittlerweile eine Arbeit, sollte da noch stehen. Aber genau weiß ich das auch nicht und ich verliere dann auch den Überblick zu all den Arbeiten, die man sonst so macht. Aber soweit ich weiß, ist Heiligenstadt bis jetzt so das Einzige, wo es auch im öffentlichen Raum zu sehen ist.
Das Highlight sozusagen.
Also nicht nur Holz, sondern halt auch Bronze.
das gehört natürlich dazu. Das ist so ein Feld, wenn man jetzt ganz traditionell in der Bildhauerei zu Hause ist, dann hat man oder kennt natürlich sowas wie Zeichnungen oder mit Ton zu arbeiten, um erstmal Entwürfe zu machen, das Ganze abformen. Und da wird es dann auch interessant. Da geht es dann auch ganz schnell in die Bronzeplastik. Und das hat natürlich mit dem Bildhauer auch zu tun. Viele Arbeiten oder viele Städte, die jetzt im Außenbereich gewisse Kunstwerke ansteuern, gehen natürlich in erster Linie erstmal entweder in Stein, also das heißt Betongüsse oder als Steinbildhauer dann eben andere Steine oder andere Formate und dann eben auch in die Bronze aufgrund der Langlebigkeit ganz einfach. Mhm. Eine Holzfigur, muss man sagen, hält eben nun mal nicht so lange, weil das der Witterung ausgesetzt ist, jetzt im Außenbereich wie jetzt eine Bronze. Da brauche ich nichts mehr machen, da weiß ich, da kümmere ich mich nicht drum. Es sei denn, das ist natürlich von Vandalismus irgendwo, mhm, ne, befallen so eine Geschichte, dann natürlich muss man sich drum kümmern. Aber das wäre auch bei allem anderen so im öffentlichen Raum. Und so eine Holzfigur, die wird dann natürlich doch irgendwann mal, kommt immer natürlich ganz auf die Holzart drauf an, aber nehmen wir jetzt mal ganz klassisch die Eiche. Wenn man sich da nicht drum kümmert und je nachdem, wo sie steht, dann hat man so, schwierig abzuschätzen. Aber ich sag mal 30, 35 Jahre erstmal solide Ruhe, wenn man sich ein bisschen drum kümmert. Natürlich kann das auch ortsabhängig auch viel länger sein, aber das ist dann, also es ist endlich. Und das ist eigentlich auch das Schöne dabei, mhm, dass so eine Geschichte auch endlich sein darf und kann und soll.
Die Regentrude hat natürlich auch einen Standort, der wird schon immer mal ganz ordentlich nass um die Nase rum. Was ist da so für ein Pflegeaufwand mit verbunden?
Im Grunde genommen ist das, oder hängt es davon ab, von seinem eigenen ästhetischen Empfinden. Irgendwen gibt es immer, den stört eben seine Delle im Auto oder sein Kratzer oder dass da irgendwie kein Spiegel dran ist. Mir persönlich wäre das egal. Aber es geht eben auch, es ist bei der Skulptur genauso. Also es kriegt einen Grünspan, je nachdem wie feucht es ist. Da, wo viel Feuchtigkeit dauerhaft ist, entstehen natürlich auch Moose. Es gibt so eine kleine Flechte dran. Das Holz verfärbt sich. Das wird irgendwann grau werden, wie viele Hölzer. Dagegen ist leider, oder vielleicht auch zum Glück, ich finde zum Glück auch kein Kraut gewachsen. Und das ist der natürliche Schutz und der Verfall, wenn man so möchte, den man den dann auch ansehen kann. Das finde ich ganz gut. Und ich finde das bei Menschen gut, wenn sie älter werden und was da zutage kommt. Und ich finde das eben auch bei Holzfiguren, Skulpturen und auch Plastiken auch toll, wenn sie im Außenbereich stehen, was damit passiert. Von daher finde ich es ganz okay, dass es so ist. Und manche sagen natürlich, oh, da kommt jetzt ein Riss, dann muss man sich mal drum kümmern. Und dann sage ich auch, ja, seit 2 Jahren wollte ich das mal in den Angriff nehmen und seit 2 Jahren prokrastiniere ich das so wundervoll vor mich hin.
Christoph, jetzt ist es ja... Jetzt würde ich es wieder salopp sagen, eigentlich relativ einfach. Ne? Man nimmt ein Holz und nimmt das weg, was nicht hingehört, und dann hat man so eine wunderschöne Regentrude. Jetzt ist es ja bei einer Bronze. Wie wird denn das? Also wir haben jetzt kein Bild wie bei der Sendung mit der Maus, aber kannst du irgendwie erklären, sodass es unsere Hörer verstehen, wie das dann bei einer Bronze funktioniert? Weil dann da hast du ja nicht einen Bronzeklotz und nimmst die Flex und haust was weg, sondern wie funktioniert denn das?
Ist schwierig, glaube ich, in einem Satz zu beantworten, aber ich versuche es mal rein technisch gesehen. Wer sich so ein bisschen im Glockenguss auskennt oder wie so eine Glocke von der Kirche entsteht, das wäre jetzt ganz hilfreich an dieser Stelle. Ansonsten heißt das ganze Wachsausschmelzverfahren. Das ist eine Möglichkeit, die es gibt. Das heißt, man hat ganz am Anfang wieder über Empfindung, wir überspringen das Ganze jetzt, was der Künstler damit zu tun hat. Also irgendwann gibt es halt ein künstlerisches Werk, was irgendwer haben möchte. Und das ist entweder in irgendeinem festen Material entstanden. Also das braucht man. Man braucht ein Dummy, ein Material, ja, einen haptisch festen Gegenstand. Man braucht ein Modell. Das heißt, entweder arbeitet man einen Ton, baut sich das Modell eben auf, dann ist es eben eine Plastik. Ganz kurz nochmal zur Erklärung, also Skulptur nennt man alles das, wo man Material abträgt, um ans Ergebnis zu kommen, kann man sich ganz gut merken. Und Plastik ist das, wo man eben Material aufträgt, um ans Ergebnis zu kommen. Also quasi solche Tongeschichten, wenn ich mit Ton aufbaue, dann nehme ich ja immer wieder Ton und baue auf.
Dazugelernt.
Genau, das nur nebenbei.
Wusstet ihr das?
Jetzt wisst ihr es. Ich erkläre noch ganz schnell zu Ende. Genau, und dann hat man ein Modell, entweder in Gips dann abgeformt, weil in Ton ist es schwierig, das hinzubringen, oder man hat es gleich in Wachs. Das bringt man dann meistens, wenn man es nicht alleine macht, dann in eine Metallgießerei. Eine Kunstgießerei, und die ist dann dafür zuständig, von dem Modell, was man vielleicht eh schon gemacht hat oder vielleicht das Original gleich einreicht, nochmal eine Abformung zu machen. Also einen Silikonabguss nochmal zu machen. Und von diesem Silikonabguss wird man dann Wachs in dieses Silikon geben, mit einer Materialstärke von 2 bis 5 Millimetern, soweit ich das noch weiß, so in etwa, kommt aus Wachs drauf an. Und dann hat man wie so eine Art Schoko-Weihnachtsmann, kann man sich das am besten vorstellen. Also das ganze Ding ist hohl, wie so ein Überraschungsei. Und hat dann das nochmal in Wachs, was man ja dort schon abgeben möchte. Also die Voraussetzung ist, man braucht ein Wachsmodell zu dem späteren Wachsausschmelzverfahren. wie der Name schon sagt. Und das Wachsmodell, was jetzt die Gießerei davon angefertigt hat, kommt nochmal in ein Bad, da kommt eine Art Keramikschicht drum, bis das Ganze hart wird. Dann wird es in einem Ofen ausgebrannt, das heißt, das Wachs schmilzt aus dieser Form heraus und so hat man dann übrigens diesen harten, oder hat man diesen harten Mantel, der dann übrig bleibt, um dann später dort aufwendig Metall reinzugießen, natürlich noch mit Entlastungskanälen, dass der Eisendruck raus kann. Das wird jetzt alles ein bisschen technisch und viel, aber man muss sich vorstellen, man braucht auf jeden Fall ein Wachsmodell, was man machen oder was irgendwer haben möchte. Und dann alles andere wird die Gießerei dann machen.
Ja, als spannend. Ich mit meiner Frau hier im Blumenblock war und oben auch in deiner Ausstellung war, habe ich gesehen, du hast auch Fotografie dort ausgestellt.
Ja, das ist richtig.
Fotografien. Und du hast ja auch deinen Mörder-Fotoapparat hier heute mitgebracht. Da ist er da hinten. Ja, wunderbar. Du arbeitest auch mit dem Medium Fotografie zusammen.
Genau, das ist noch neu dazugekommen als bildhauerische Erweiterung, als bildhauerisches Ausdrucksmittel. Ich sage auch ganz bewusst nicht als fotografisches Ausdrucksmittel, denn ein Fotograf arbeitet nochmal ein bisschen anders. Und ich nutze es als Erweiterung, also nicht nur meine Arbeiten dann im Endeffekt abzufotografieren, weil man die natürlich braucht für Portfolios oder Social-Media-Geschichten, die man immer so ungern macht oder ich zumindest ungern mache, aber man doch braucht. Nämlich in Weimar ist dazu gekommen, dass ich dort zwar als Bildhauer angefangen habe, aber dann irgendwie die analoge Fotografie so interessant für mich war und das so ein Feld für mich war, was einfach noch offen war und was ich eigentlich schon immer mal beackern wollte. Und habe da angefangen, dann richtig in die analoge, also ich komme eigentlich aus der analogen Fotogeschichte, habe dann noch Fotografie gemacht dort, alles unter dem Deckmantel diplomfreie Kunst. Und weil das eben schon mal so schön frei hieß, habe ich gedacht, dann mache ich doch Fotografie. Und das hat wunderbar dazu geführt. Das heißt, die Krisen, die ich hatte in der Bildhauerei oder die ich in der Zeichnung oder in der Plastik öfter mal habe, hat dann die Fotografie wieder ausgemerzt. Und irgendwann hängt mir die Fotografie zum Hals raus und dann habe ich wieder andere Dinge, die ich mache. Und ich habe gemerkt, dass die Leute immer so ein Ding brauchen, in welche Schublade stecken wir denen denn jetzt? Du bist doch Holzbildhauer, also machst du mit Holz. Du bist doch Fotograf, dann machst du doch tolle Fotos. Sag ich, na, so einfach ist nicht. Quasi steckt dahinter ein ganzes Leben. Und natürlich kann ich jetzt keinem, auch in so einem Rahmen von einem Podcast, nicht erklären, was ich jetzt mache und brauche das auch gar nicht. Aber es ist dann immer schwierig, so auf den Punkt zu bringen, okay, was macht man? Das ist dann thematisch schon mal ein bisschen besser. Also wenn man mich fragt, okay, was interessiert dich thematisch also an einer Kunst, dann fange ich lieber darüber an, als dass ich dann über die Materialien gehe, weil die sind unglaublich vielfältig.
Also ich habe mal gesehen, dass du in dein Atelier eine Laterne reingetragen hast und ein Zelt aufgeschlagen hast im Atelier. Und das habe ich hier oben auch in der Ausstellung gesehen als Foto auf einem großen Feld, ein Zelt mit einer Laterne nachts. Klär uns doch mal auf.
Das gehört zu meinem ja fast schon wichtigsten Projekt in meiner Laufbahn oder was ich als wichtigstes Projekt betiteln würde. Das ist ein ganz, ganz zentraler Ausgangspunkt meiner Arbeit gewesen, ist das Projekt Transorte. Und das war zugleich auch meine Diplomsarbeit. Und da ging es darum, dass ich mich mit den Orten meiner Kindheit auseinandersetze. Und das ist bis heute ein Thema geworden, was immer größer geworden ist, weil da sehr, sehr viele Dinge mit eben einfließen. Tradition, Verlust, Heimat, diese ganzen Geschichten sind große Schlagworte, die man da mit reinpacken kann. Und das ist richtig, das ist eine 7 Meter hohe DDR-Straßenlaterne, die ich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also es gibt jetzt einen Ort, der keine 7 Meter hohe Straßenlaterne mehr hat. Und die habe ich noch umbauen lassen, so ein bisschen, dass sie wirklich genauso funktioniert mit dem alten Leuchtmittel, mit der Natrium-Dampflampe drin. So wie man das von früher kennt, was jetzt heute ein riesen energetischer Fauxpas ist, wenn man damit noch arbeitet. Ich tue es. Und da ist eben noch dieses alte orange Leuchtmittel drin, auf was ich sehr viel Wert gelegt habe. Und weil es eben eine Stimmung erzeugt. Ne? Die Älteren oder die sogenannten Boomer, die wissen jetzt alle, von was ich meine. Heute gibt es nur noch LED-Lichter, aber früher gab es eben noch diese großen alten orangenen Lichter. Und die habe ich mir transportabel bauen lassen, dass ich sie in 3 Teilen auseinanderstecken kann. Und kann sie in einem Koffer packen und hinter mir herziehen quasi. Und damit kann ich rumreisen. Und eben auch das Reisen ist ein wichtiger Aspekt bei dieser Arbeit. Ich reise die Orte meiner Kindheit zum Teil nach 20 Jahren wieder und gucke, was dort passiert ist und baue die Arbeiten auf. Und somit überschreibe ich quasi meine Erinnerungen an diese Orte mit einer neuen Arbeit. Und die Intention oder das, was ich eigentlich wollte, war diesen Orten irgendwas zurückgeben. Also so eine Art aus einem Pflichtgefühl, Dankbarkeitsgefühl, einfach wieder an diesen Orten zu sein und jetzt diesen Ort oder Raum als solches ganz anders wahrnehmen, wie so ein Theaterstück, wo die Bühne gleich bleibt, aber es verändert sich permanent was. Und diese Veränderung war mir irgendwie wichtig, dann auch in mir selbst zu sehen und habe diese Arbeit dann an verschiedenen Orten aufgebaut und habe sie dann abporträtiert. Es gibt einen kleinen Film mit einer Drohne abfliegen lassen und das Wichtige war, dass da nie Leute dabei waren. Also es gibt ein ganz kleines Team, das kennt die Arbeit, wie ich auch bin, wenn ich die Sachen aufbaue. Und dann gibt es ein Foto von und zum Teil steckt ein Jahr Planung hinter einem Reiseort. Und dann gibt es am Ende von dieser Geschichte nur ein einziges Foto als Beweis, dass diese Sache eben stattgefunden hat. Und alle anderen sehen halt quasi nur dieses Foto und ich kenne aber die komplette Arbeit. Das war der Kontext dahinter.
Also richtig Künstler hier.
Richtig so Künstler, ja.
Banksy verdächtig und
ja. Ah, der hat noch mal also
jetzt
ein bisschen.
Könnte man ja sagen, du hast gesagt, du arbeitest deine Kindheitserinnerung auf mit dem Zelt. Der arme Junge muss im Zelt wohnen, oder?
Christoph, wie kam es dazu, dass du hier mit der Landesgartenschau zusammengearbeitet hast, dass hier einige Werke von dir ausgestellt sind?
Erstmal bis heute, mittlerweile jetzt schon, natürlich durch die Ausstellung mit der Landesgartenschau was zu tun. Ansonsten vorher hätte ich ganz einfach, und so ehrlich muss ich sein, auch nichts mit einer Landesgartenschau am Hut. Das ist schön, wenn man da ist, aber für mich relativ erstmal unspannend. Was dann spannend war, dass die Nathalie Hünger mich, ich glaube im vergangenen Jahr, im Oktober, darüber informiert hat, also mich angerufen hat, gesagt, hey, ich habe den Blumenblock so ein bisschen unter meinen Händen und wir suchen ein paar Künstler und frag dich erstmal Blumenblock, warum Blumenblock? Dann, ja, das ist ein alter DDR-Block und da wurde ich dann schon langsam hellhörig, weil ich schon immer in einem Block, in so einem alten DDR-Block eben ausstellen wollte, was sich bis dahin einfach nicht ergeben hat, weil es zu teuer war. Und jetzt hat sich dann das eben so ergeben und habe ich gesagt, okay, das ist toll, was gibt es da für Rahmenbedingungen? Und dann haben wir so eine lange Zeit ein bisschen am Telefon gequatscht. Ich war gerade auf dem Weg zu einer anderen Arbeit noch, die ich den Tag aufbauen wollte. Und so hat sich das dann ergeben. Wir sind dann damit verblieben. Wir gesagt, hey, dann mach dir mal Gedanken. Und dann war sofort klar, ich möchte die Ausstellung irgendwie Provinz nennen und hatte das schon alles im Kopf zusammengeschustert. Und dann musste es ja nur noch um die Umsetzung gehen. Die Werke waren auch schon zum größten Teil da. Eine Arbeit ist noch bis kurz vorher dann natürlich noch in Arbeit gewesen und dann auch dazugekommen. Ansonsten war das dann für mich, waren dann die Wege geleitet sozusagen.
Ja, Pablo Picasso und Salvatore Dali, die hatten immer eine Muse. Ne? Wie sieht denn das bei dir aus? Die Muse inspiriert ja den Künstler. Ja. Und wie sieht das bei dir aus?
Ist ein gutes Thema auch wieder.
Das merken wir.
Ganz, ganz genau aufpassen, was ich sage. Ja, natürlich habe ich auch meine Musen. Ich habe zwei Musen. Jetzt fragt man sich, oh, ist aber kulturell jetzt ganz schwierig in unserem Land, zwei Musen mit einmal zu haben. Nein, das eine ist natürlich die Kunst, die ich als meine Muse als solches direkt bezeichne. Und die andere Beziehung ist das Privatleben mit meiner Frau, meiner Tochter und mit zwei anderen Kindern, mit denen ich zusammenlebe. Und ich glaube, wenn jeder weiß, wer eine Familie hat und was es auch dann so ein Stück weit bedeutet, auch mit der eigenen Zeit dann umzugehen und zu haushalten, weiß man, okay, da gibt es harte Zeiten und dann gibt es auch unglaublich wundervolle Zeiten, die ich keinen Tag missen wollen würde. Und ich glaube, daraus kann man auch unglaublich viele Ideen ziehen. Gerade weil die Kinder ja auch gerade in so einer Phase sind, die einfach groß werden. Und jetzt kann ich selber Kinder beim Großwerden beobachten und ich weiß genau, vor was für Geschichten sie auch stehen, bei welchen Geschichten ich stande. Und dann entstehen Arbeiten. Und natürlich, man hat auch Modelle. Natürlich mache ich das auch so, dass ich den Kindern ab und an mal sage, hier, ein bisschen Geld könnte mir Modell stehen, weil es ist einfach ein bisschen schwierig, Kinder als Modelle generell irgendwo zu bekommen. Und dann kann man mit den eigenen wundervoll arbeiten. Und die haben auch eine Geduld, sobald es dann um Geld geht oder Handyzeit, dann haben die eine unglaubliche Geduld. Genau.
Jetzt gehen wir zu anderen Skulpturen. Ist natürlich, das ist wieder der Klassiker. Volker denkt sich eine Frage aus und wenn es ums Vorlesen geht, dann tippt er auf mich. Also wenn du eine Aktskulptur schaffst, muss dann das Modell so lange Modell sitzen, Modell stehen, bis du fertig bist, oder?
Nein, das kommt immer ganz drauf an. Natürlich mein Anspruch zuallererst und dann in der Regel ist es so, dass ich sage, dass mir auffällt, dass jemand eine tolle Hand hat oder sich toll bewegt, irgendwie einen tollen Körper hat, wie auch immer. Oder eben das komplette Gegenteil. Alles, was ich interessant finde und was gerade im Kontext zu dem steht, was ich in meinem Kopf habe, was ich durchsetzen möchte, danach suche ich mir das eigentlich aus. Also es spielt keine Rolle, ob ich eigentlich ein Modell habe oder nicht. Inzwischen klappt das auch alles wunderbar, ohne Modell, aber das liegt einfach nur daran, dass ich das fast täglich tue, was ich nun mal tue, und dann wird man einfach zwangsläufig besser. Also Modell, ja, brauche ich manchmal. Ich arbeite manchmal mit Modellen, die suche ich mir dann auch wirklich auf lange Sicht aus, um erstmal klarzustellen, ob das überhaupt klappt, ob da zeitlich der Rahmen da ist, und dann gibt es einen ganz normalen Vertrag und dann kommt ein Modell. Wenn es nicht die eigene Frau ist, dann kommt ein anderes Modell und dann nimmt man das ab von dem Modell, was man braucht. Dann entstehen erstmal eine ganze Menge Zeichnungen.
Nimmt man ab, was man von dem Modell braucht.
So, rein praktisch gesehen ist es tatsächlich genau das. Ich betrachte das dann eher wie so einen Schrank, den man von A nach B schieben kann und gucken muss. Aber dann alles andere da auch nicht wirklich in meiner Betrachtungswelt auch nichts zu suchen.
Ja, wir haben noch eine Frage an dich, Daniela. Was würdest du dir für die restliche Zeit der Landesgartenschau ganz persönlich wünschen?
Ja, erstmal, dass unsere Kollegen alle gesund bleiben natürlich. Das ist immer das Allerwichtigste. Dann bricht nur ein kleiner Baustein zusammen. Dann bricht relativ viel zusammen, sage ich mal, weil wir sind ein sehr, sehr kleines Team. Natürlich optimales Wetter würde ich mir wünschen. Ganz, ganz viele Besucher, die die Chance noch nutzen, uns zu besuchen. Ja, und weiterhin noch gutes Gelingen und dass wir gut durchkommen durch die Landesgartenschau bis zum Schluss.
Wir können eigentlich auch nur alle einladen. Das muss man mal gesehen haben. Und bisschen Werbung gehört immer mit dazu.
Logisch.
Also wir freuen uns, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Hörer hier auf der Landesgartenschau mal begrüßen können und die uns dann auch ansprechen. Hallo, ihr seid doch die von den Grimms Brüdern und habt da so schön Werbung gemacht. Und das würde uns auch freuen, wenn das hier fruchten würde.
Ja, es war uns ein inneres Aufblühen mit euch beiden. Und das war unsere erste Live-Folge an der frischen Luft. Und wenn ich ehrlich bin, es war genauso, wie es mir erhofft habe. Zwei Menschen, die für das brennen, was sie tun. Und Publikum gehört mit dazu. Danke, Daniela. Danke, Christoph.
Ja, danke schön an das Publikum.
Du hättest jetzt einfach nur deinen Text vorlesen müssen. Ja,
Applaus.
Ja. Herzlichen Dank für euch hier, die uns hier ertragen habt, die ihr hier zugehört habt. Dankeschön. Und wir freuen uns, dass die Landesgartenschau noch bis zum 11. Oktober funktioniert, dass ihr sie alle begrüßen, dass wir euch alle begrüßen können. Und wir freuen uns auf eine gute Zeit mit den
Grimms Brüdern.